Ja, mein Gott ist größer. Das finde ich einfach, ja, ich finde es Hammer eigentlich, was wir heute Morgen schon erlebt haben und im Lobpreis und das Zeugnis. Und wenn ihr das für euch mitnehmt, was Ewald als Zeugnis gesagt hat oder was auch im Lobpreis, was wir gesungen haben, die Gegenwart Gottes, dann ist das schon eigentlich alles gesagt. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr predigen. Aber bleibt in dieser Haltung mit diesem offenen Herzen, einfach in dieser Gegenwart mit Gott zu wissen, mein Gott ist größer und das Ziel ist, diese Gemeinschaft mit ihm, diesen Lauf zu vollenden, so wie Paulus das getan hat und gesagt hat, so wie Ewalds Vater das gemacht hat, und dass das unser allergrößtes Ziel ist, diesen Lauf zu laufen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Einfach mit Gott unterwegs zu sein und genau, Jesus folgen. Genau, das ist das Thema. Auch vielleicht fragen sich einige, warum ich hier schon wieder stehe, wie vor 2 Wochen. Und wir hatten einfach das Gefühl, als wir so im Nachhinein darüber gesprochen haben, Ewald und ich und auch mit ein paar anderen, so das Thema ist noch nicht durch. Das ist das, was Gott weiter betont, wo einfach weiterhin an unserem Herzen arbeiten will. Wir sind ja in dieser Reihe, in dieser Predigtreihe Jesus folgen. Und dieses, mit wem bist du unterwegs? Mit wem hast du Gemeinschaft? Wo sind deine Prioritäten auch? Es ist so wichtig einfach für uns als Christen, dass wir gedacht haben, okay, wir gehen nochmal tiefer in das Thema rein. Und die ursprüngliche Idee, was ja auch sehr passend ist zu diesem Thema, war, dass Ewald und ich gemeinsam predigen. Und dann kam eben so dieses, was Ewald gerade als Zeugnis gesagt hat, für den Tod seines Vaters. Und ja, und dann haben wir überlegt, wie wir das machen. Und dann, genau, jetzt bringe ich nochmal so die Punkte, die mir noch zu diesem Thema noch am Herzen liegen. Von daher schließt es an die letzte Predigt von vor 2 Wochen. Ich werde gleich noch so ein paar Dinge kurz wiederholen, aber es hat auch noch andere Aspekte und es hat noch mal einen anderen Schwerpunkt. Es hat so diesen Punkt der Nachfolge Jesus in Gemeinschaft. So. Ja, schön, funktioniert. Mit wem bist du unterwegs? Jesus Vorbild für gute Beziehungen. Und Jesus hat das einfach ganz extrem gelebt, diese Beziehungsebene mit seinen Jüngern, mit den Menschen um ihn herum, und er kann da auch unser absolutes Vorbild sein, wie wir gute Beziehungen leben können. Wenn ich nochmal so kurz eingehe auf so ein paar wichtige Punkte von der letzten Predigt, wäre das im Grunde so diese 4 Punkte, die ich einmal so kurz zusammengefasst habe. So, der erste Punkt war die Frage, bist du persönlich mit jemandem unterwegs? Hast du jemanden, mit dem du Leben teilst? In der Familie, mit Freunden, mit Menschen, in der Gemeinde, wo eben diese Beziehung zu Jesus auch mit drin ist. Und genau. Dann der Punkt, Gott ist Gemeinschaft und hat uns zur Gemeinschaft miteinander geschaffen. Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das höchste Gebot ist, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Also im Grunde diese Dreiecksbeziehung, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und sich selbst zu lieben. Ich hatte das Bild Gemeinde als Beziehungsnetzwerk und dass man dadurch auch eine unterschiedliche Intensität haben kann. Es gibt einmal die größere Gruppe der Nachfolger Jesus, dann gibt es den inneren Kreis der 12. Und dann gibt es nochmal den ganz engsten Kreis, wo wirklich die 3, Jakobus, Johannes und Petrus, wo wirklich ganz stark eben Jesus nochmal intensiver Beziehung gelebt hat. Wo er auch Dinge mit ihnen besprochen hat, die er ihnen offenbart hat, die er anderen eben nicht offenbart hat. Es gab eben nochmal diesen engsten Kreis. Und es gibt auch für uns manche Sachen, die in dieser engsten Beziehung gehören. Und dann so die letzte Bibelstelle, die ich hatte dann vor 2 Wochen, war Jesus' Gebet für seine Jünger und für seine Nachfolger, dass sie eins sein sollen und dass die Welt an der Liebe zwischen ihnen erkennen solle, dass Gott die Jünger liebt und dass Gott Jesus gesandt hat. Und dass die Jünger eben, ja, an der Liebe soll die Welt erkennen, dass ich euch gesandt habe, dass ich euch liebe. Und die Einheit und die Liebe, das ist das, woran die Welt uns erkennen soll als Christen. Genau, ich wollte zunächst einmal heute auf den Punkt eingehen, welche Art von Beziehung wollte Jesus denn nicht? Was war schwierig für Jesus, wo hat er eben auch gesagt, das ist nicht gut? Denn man kann ja sagen, Gemeinschaft, Beziehung ist nicht unbedingt per se gut. Es kann eben auch ungesunde Beziehungen geben und Dinge, die eher mehr zerstören als heile machen. Und ihr kennt bestimmt alle Beispiele von Beziehungen, die eben nicht gut sind, wo man sagen muss, okay, das ist eigentlich eher zerstörerisch. Und der erste Punkt, der mir da ganz wichtig ist, Jesus hat nicht die Gemeinschaft vermieden mit den Ausgestoßenen seiner Zeit. Ganz im Gegenteil. Er hatte Gemeinschaft mit Zöllnern, mit Prostituierten, mit Aussätzigen, die er dann geheilt hat, aber die eben auch die Outcasts seiner Zeit, Besessene. Jesus' Jünger waren Fischer, was auch nicht gerade so die High Society seiner Zeit ist. Es ist eher Unterklasse. Und also Jesus hat die Gemeinschaft mit allen Menschen gesucht und er war wirklich auch für die Ärmsten, für die Schwächsten und für die Ausgestoßenen da. Und auch wir als seine Nachfolger sollen eben offen sein für solche Menschen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns auch um die Randgruppen unserer Zeit kümmern. Wir sind keine geschlossene Gesellschaft, wo keiner dazukommen kann, sondern wir sollten offene Herzen haben, eben für Menschen, die zerbrochen sind, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und das ist ja auch Teil unseres Dienstes, Anna-Marie, die 2-mal die Woche treu und mit dem Team an die Tüte geht und Menschen berührt werden und die hier mittlerweile ihren Gottesdienst haben. Und das ist das Herz von Jesus, auch wirklich zu den Ausgestoßenen zu gehen. Es ist nicht das Ziel, dass wir so eine Art kleiner, geschlossener, christlicher Kuschelclub werden, sondern es geht darum, wie Jesus gesagt hat, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Oder eben auch ganz zum Schluss sein Missionsbefehl. Geht raus in alle Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und das eben so, dieses Herz von Jesus für die Ausgestoßenen. Und Jesus hat eigentlich Gemeinschaft mit allen Menschen gesucht. Es gab nicht die Gruppe, die er ja per se abgelehnt hat, auch wenn das bei den Pharisäern vielleicht manchmal ein bisschen so wirkt, ist es eigentlich doch so, dass er immer wieder auch die Gemeinschaft mit den Pharisäern gesucht hat. Er hat ihnen das gleiche Angebot gemacht, wie allen anderen Menschen auch. Und es gab ja auch Pharisäer, die zu seinen Nachfolgern geworden sind. Nikodemus, Josef von Arimathäa, also wirklich Schriftgelehrte und Pharisäer, die ihm nachgefolgt sind. Trotzdem warnt er letzten Endes vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und das ist nicht irgendwie, das sind nicht einzelne Personen, das sind nicht einzelne Menschen, sondern er meint den Geist, der dahinter steht, die Haltung, die sie haben und die im Grunde Beziehungen zerstören. Es gibt die Stelle, ich habe eine Stelle, es gibt viele Stellen in der Bibel, wo er über diesen Geist des Pharisäertums spricht und das im Grunde ablehnt. Ich habe eine Stelle rausgesucht aus Lukas, wo ich finde, wo das relativ deutlich wird und eigentlich ganz gut zusammenfasst. Jesus ist zum Essen bei einem Pharisäer eingeladen. Also er hat Gemeinschaft mit den Zöllnern, er aß dann bei Zöllnern, aber er ist genauso gut bei Pharisäern. Und der Pharisäer ist eben wütend entrüstet, er lehnt Jesus ab, weil Jesus sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen hat. Also er hat die Reinigungsvorschriften des jüdischen Gesetzes nicht eingehalten. Und jetzt kann man sagen, es ist ja im Grunde eine Kleinigkeit. Es ist nicht das Zentrale des Gesetzes. Er hat sich die Hände nicht gewaschen. Gut, jetzt muss man natürlich gerade sagen, zu Corona-Zeiten ist es vielleicht trotzdem gut, sich an die AHA-Regeln zu halten. Also bitte nicht, dass es hinterher heißt, der Prediger hat jetzt gerade am Sonntag gesagt, Hände waschen nicht so wichtig. Denkt bitte dran, ne? Also das ist nicht der Punkt, worum es geht. Aber es geht darum im Grunde, der Pharisäer hat überhaupt nicht das Herz verstanden des Gesetzes. Im Grunde, dass es um Liebe geht, um Annahme. Ich habe die Stelle mal für euch hier auf dem Beamer. Lukas 11, die Verse 39 bis 44. Da sagte Jesus, der Herr, zu ihm, das vorher die Situation mit dem Händewaschen. Das passt zu euch, ihr Pharisäer. Ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab, aber ihr selber seid in eurem Innern voller Gier und Bosheit. Wie dumm ihr doch seid. Ihr wisst ganz genau, dass Gott beides geschaffen hat, Äußeres und Inneres. Gebt das, was in euren Bechern und Schüsseln ist, den Armen, dann seid ihr auch vor Gott rein. Wehe euch, ihr Pharisäer, sogar von Küchenkräutern wie Minze und Raute und auch von allen anderen Gewürzen gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber das, was viel wichtiger wäre, Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott, ist euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Wehe euch, ihr Pharisäer, in der Synagoge sitzt ihr am liebsten in der ersten Reihe und es gefällt euch, wenn man euch auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. Wehe euch, wer mit euch zu tun hat, weiß nicht, dass er sich verunreinigt. Ihr seid wie Gräber, die vom Gras überwuchert sind und über die man geht, ohne es zu wissen. Und das ist im Grunde das, was dieses Herz der Pharisäer ausmacht und was Jesus kritisiert. Zum einen, in Vers 39, nicht der äußere Schein ist entscheidend, sondern was in dem Herzen ist. Und das, was entscheidend ist, ist hier, wie er hier sagt, Gerechtigkeit und Liebe zu Gott. Das ist dann in Vers 42. Und die Pharisäer haben mehr auf die Äußerlichkeiten geachtet, als auf das, was im Herzen ist. Religiosität ist ein Punkt. Sie machen das ganz, ganz genau nach dem Gesetz. Sie von Küchenkräutern wie Minze und Raute, von Gewürzen geben sie den zehnten Teil. Also sie halten sich ganz genau an das Gesetz, aber das Zentrale, die Liebe zu Gott, das, worauf es ankommt, das haben sie verpasst in dem, was sie da tun. Sie sind vor allem auch noch stolz und selbstgerecht, haben das Gefühl dabei, wir sind besser als andere. Wenn ihr 43, wehe euch, in der Synagoge sitzt ihr am liebsten in der ersten Reihe und es gefällt euch, dass man euch auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. Es geht ihnen um ihre Position, es geht ihnen darum, dass sie als besonders, als die Höchsten angesehen werden. Letztes Mal habe ich gesprochen auch über Hierarchie und das ist diese ungesunde Hierarchie, die ich da gemeint habe. Der äußere Schein ist wichtiger. Es gibt natürlich auch eine gesunde Hierarchie, aber in diesem Fall hier ist das dieses Ungesunde, was im Grunde Beziehungen zerstört, was Menschen isoliert, was Menschen eben ja in diese Position bringt, ihr müsst zu mir aufgucken. Ich habe es verstanden, ich bin der Pharisäer. Das ist genau das, was eben hier Jesus eben hier den Pharisäern vorwirft. Und dann eben dieser äußere Schein, der hier in Vers 44 ist. Ihr seid wie Gräber. Ihr seid im Grunde innerlich tot. Da ist kein Leben drin. Sondern es hat eben diesen äußeren Schein nur. Und das ist im Grunde das, was Jesus abgelehnt hat. Das ist die Beziehung, die er nicht wollte und wo er sagte, da mache ich nicht mit. Und wenn wir ganz ehrlich sind, kennen wir all diese Punkte. Dass wir, wie schnell kann es uns passieren, dass wir überheblich oder religiös werden, dass wir denken, boah, wir sind als Gemeinde besser als andere. dass wir anfangen, über andere Frömmigkeitsformen uns zu überheben. Dass wir denken, ja, wir haben es verstanden und die anderen nicht. Oder wenn wir mehr Wert auf Äußerlichkeiten legen als auf das Herz. Oder wenn wir schlecht über andere reden. Auch dieses sich selbst zu überheben, indem man sagt, die anderen sind eben nicht so gut. Das ist im Grunde das, was Jesus will, dass es aus unserer Gemeinschaft eben verschwindet. Das ist nicht der im Zentrum steht. Und das kennen wir bestimmt alle. Es gibt so Gemeinschaften, wo wir eben auch selbst immer wieder in solche ungesunden Verhaltensmuster verfallen. Wo wir einfach anfangen zu lästern. Wo wir vielleicht bestimmte Rollen einnehmen, die wir kennen von früher. Und manchmal ist es vielleicht nötig, auch Beziehungen zu vermeiden oder auch mal Beziehungen abzubrechen, wenn Gott sagt, okay, das ist jetzt gerade hier eine ungesunde Beziehung. So als Beispiel, es ist zum Beispiel so, dass ich gerade ganz bewusst mit manchen Kollegen in der Schule nicht über Corona rede, weil ich weiß, das zieht mich runter und es bringt auch der anderen Person nichts. Es hat dann eben so etwas, wo ich weiß, es ist, ist eben keine gute, gesunde Beziehung. Mit anderen Kollegen kann es eben sein, dass es gut ist, darüber zu sprechen. Da brauchen wir einfach auch Weisheit von Gott, eben ihnen Mut zuzusprechen und zu sagen, ja, aber es gibt etwas, was höher ist. Und der hat es in der Hand, Gott hat es in der Hand. Und da eben ja, zu schauen, zu prüfen, wo ist dieses Pharisäertum auch in unseren Herzen, wo kommen wir auch in die Gefahr, eben uns so zu verhalten und gibt es eben auch Beziehungen, die uns eben nicht gut tun und anderen Menschen vielleicht eben dann auch nicht. Jetzt will ich zu dem Punkt kommen, wo es darum geht, welche Art von Gemeinschaft hat Jesus denn selbst initiiert und kreiert? Was sind im Grunde die positiven Gemeinschaften, die Jesus wollte und die er ja ganz stark auf dem Herzen hatte? Ich habe da 4 Beispiele mir rausgesucht aus der Bibel und im Grunde, wo ich denke, dass man da anhand derer ganz gut so die verschiedenen Prinzipien eben ganz gut zeigen kann. Zuallererst schuf Jesus eine Atmosphäre der Annahme und der Liebe. Ganz entscheidend, keine Verurteilung, keine Anklage. Und die Folge genau dessen ist oft gewesen, dass die Menschen sich öffnen konnten, auch über ihre Probleme reden konnten, dass sie im Grunde ja eine Überführung durch den Heiligen Geist hatten, weil Jesus so voller Annahme und Liebe war, dass sie im Grunde das Menschenherzen dadurch berührt wurden und verändert wurden. Ich habe das anhand des Beispiels des Zöllners Zachäus gemacht, hier die Bibelstelle rausgesucht. Das ist Lukas Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von ihr aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich 4-fach zurück. Da entgegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ich finde insgesamt hier in diesem Kontext vor allem den Vers 5 ganz, ganz wichtig. Jesus, als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich soll heute dein Gast sein. Jesus ist so in Verbindung auch mit dem Vater, dass er spürt, es geht heute um Zachäus. Das ist heute mein Auftrag. Ich soll heute dein Gast sein. Und er schert sich hier nicht um diese Verurteilung auch der religiösen Menschen seiner Zeit. Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Sondern er sagt, er hört auf das, was Gott ihm sagt. Und diese Annahme, die Zachäus in dem Moment erfährt, müsst ihr euch vorstellen, der als Oberzöllner ist der gesellschaftlich das total unten durch. Er ist superreich, aber er hat eben keine Beziehung. Und jetzt kommt Jesus zu ihm und sagt, ich möchte diese Beziehung mit dir haben. Auch du bist ein Sohn, ein Nachkomme von Abraham. Auch du gehörst dazu. Auch dich habe ich lieb. Und das, ja, das überführt Zachäus so sehr, dass er dann im Grunde ja, Buße tut. Dass er dann sagt, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Und im Grunde hat er dort an diesem Tag, in dieser Begegnung mit Gott, durch diese Annahme und Liebe, die Jesus ihm entgegengebracht hat, im Grunde sein Heil gefunden. Es hat dir heute, Gott hat dir heute in deinem, dir und alle, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Das ist diese göttliche Überführung, wenn wir in einer Atmosphäre von Liebe, Annahme und Vergebung leben. Und das kann nur der Heilige Geist schenken. Das ist nichts, was wir aus uns heraus produzieren können, sondern es ist etwas, wie Jesus hier in enger Beziehung mit dem Vater gelebt hat, können wir das nur, wenn wir in enger Beziehung mit Gott leben und mit dem Heiligen Geist und mit Jesus. Diese Einheit und Liebe. Auch wir kennen Menschen, denen man das so abspürt, wo man merkt, die sind so voll des Heiligen Geistes, die haben so eine Liebe und Annahme, die haben so einen Kontakt mit Gott, dass wir dann spüren, okay, das ist das, was ich auch will und das ist das, wo ich auch mich öffnen kann, wo ich auch offen und ehrlich sein kann. Diese Erkenntnis, dass wir alle Gnade brauchen, dass wir es allein nicht schaffen, die entsteht eben in so einer Atmosphäre. Und oft ist es so, dass wenn wir eben so sind, dass es uns erstmal persönlichen Preis kostet, uns zu öffnen, offen zu sein, uns verletzlich zu machen. Zum Beispiel, und darauf liegt immer ein großer Segen, liegt eben darin, das zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass das für Ewald heute auch nicht leicht war, das Zeugnis zu geben. Er hat sich da offen und ehrlich gemacht und verletzlich. Und trotzdem ist es eben so der Punkt, wo wirklich Dinge passieren, wo Heilung passiert, wo Menschen Annahme erleben und was einfach tief berührt. Also danke dafür, dass du das heute gemacht hast. Der zweite Punkt, Jesus prägte seine Jünger durch sein Vorbild, durch das, wie er gelebt hat, wie er unterwegs war. Im Grunde durch sein Leben hat er die Menschen geprägt. Ich hatte die Stelle letzte Woche schon kurz erwähnt. Ich habe sie nochmal hier auf der Folie. Das ist Johannes 1, Verse 37 bis 41. Das ist da, wo er die ersten Jünger im Grunde begegnet. Und da geht es um Andreas, den er mitnimmt und der einen gemeinsamen Tag mit Jesus verbringt. Der ihn fragt, Herr, wo wohnst du? Was ist dein Leben? Kann ich teilhaben an dem, was du machst? Und der Jesus nimmt ihn mit und sagt, ja komm mit, ich zeig's dir. Und im Grunde aus diesem Leben teilen wird er dann zu dem ersten Jünger und sagt, in Vers 41, wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Im Grunde diese Überführung, also diese Erkenntnis, dass Jesus der Herr ist, durch gemeinsame Zeit mit Jesus. Und Jesus hatte dieses Herz dieser demütigen Dienerschaft. Er ist wirklich da dabei, sich zu öffnen, wenn wir an das letzte Abendmahl denken. In Johannes 13 wird beschrieben, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Wo er wirklich ein demütiger Diener war, wo er sich als der Höchste, als Gott, erniedrigt hat für uns, um diese Beziehung zu leben und uns eben dieses Prinzip der demütigen Dienerschaft zu zeigen. Und ich schätze das so sehr an der Bibel, dass die Jünger im Grunde genauso reagieren wie wir heute auch. Das sind keine Superhelden. Die haben die gleichen Probleme, Fragen und Kämpfe wie wir. Denn wenn wir dann mal die Parallelstelle lesen in Lukas. Lukas beschreibt nicht die Fußwaschung, die gibt es nur in Johannes. Aber in Lukas ist dann direkt im Anschluss an das Abendmahl, steht in Lukas dann, dass die Jünger angefangen haben zu diskutieren, ja, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Wer ist der Boss? Sehr typisch wäre eben das, was ich eben als ungesunde Hierarchie bezeichnet hätte. Und ich lese mal die Stelle vor hier in Lukas 22, diese demütige Dienerschaft, die Jesus eben in diesen Beziehungen mit seinen Jüngern lebt. Lukas 22, die Verse 24 bis 30. Und sie fingen an zu streiten, wer von ihnen im kommenden Reich Gottes der Größte sein würde. Jesus sagte zu ihnen, in dieser Welt beherrschen die Könige und Großen ihre Untertanen und werden doch als Wohltäter bezeichnet. Unter euch aber soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Normalerweise sitzt der Meister am Tisch und wird von seinen Dienern bedient. Hier ist es anders, denn ich bin euer Diener. Ihr seid mir in der Zeit meiner Versuchung treu geblieben und so wie mein Vater mir ein Königreich gegeben hat, gebe ich euch das Recht, in diesem Reich an meinem Tisch zu essen und zu trinken. Ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Da ist gerade in den letzten Versen auch nochmal diese Verheißung drin. Was es heißt, wenn wir, was ist, ja, der Lohn auch ist für demütige Dienerschaft. Wenn wir eben uns erniedrigen, wenn wir anderen die Füße waschen, wenn wir eben auch auf unser Recht verzichten und im Grunde das machen, was Jesus getan hat. Den Weg der Nachfolge zu gehen. Der dritte Punkt, den ich wichtig finde, ist, Jesus hat Beziehung über Dienst gestellt. Beziehung ist wichtiger als Dienst. Ich habe da eine Stelle rausgesucht. Das war eins soweit. Aus Matthäus 5, Verse 23 bis 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und du dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lasse deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Im Grunde das Höchste, was es damals im Alten Testament gab, nämlich die Opfergabe zum Altar zu bringen, also zum Tempel zu gehen, sagt Jesus, es ist wichtiger, dass du dich zuerst mit deinem Bruder versöhnst. Bring erst die Beziehung in Ordnung und dann kannst du den Dienst machen. Und das geht uns so leicht irgendwie auch abhanden, dieses Wissen. Ich habe das, heute Nacht habe ich das irgendwie für mich nochmal so besonders stark nochmal begriffen. Ich hatte nicht viel Zeit jetzt auch für die Vorbereitung der Predigt und bin das dann gestern Abend nochmal durchgegangen, irgendwie vorm Schlafen, so nach dem Motto, dann arbeitet das nachts nochmal in mir, dann kann ich eben nochmal und habe Freitag und Samstag viel Zeit verbracht, eben damit das für mich mein Konzept zu erarbeiten. Und dann lag ich abends im Bett, hatte es mir vorher nochmal durchgelesen, so nach dem Motto, ja, dann war noch so ein bisschen am Grübeln, was ist der Übergang gut und solche Sachen, ne, was man dann so hat. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass Gott irgendwie zu mir sagt, Hanno, wo bist du? Und ich so, ja, ich bin hier, ich mache doch gerade hier für dich. Aber die Frage war, Hanno, wo bist du? Irgendwie habe ich wenig Gemeinschaft gehabt die letzten beiden Tage mit dir. Und wow, das war irgendwie dann so, dann habe ich das Konzept irgendwie weggelegt und gesagt, okay, das ist vielleicht nicht das, was du gerade willst. Habe dann irgendwie noch eine Stunde wach im Bett gelegen und habe eben auch so Gemeinschaft mit Gott gesucht und eben so für mich geguckt, eben diese Beziehung, erstmal wieder in diese Beziehung zu kommen. Und führte mich dann so ein bisschen überführt auch so. Das ist so dieses Moment von Martha und Maria. Martha, die rumrennt und dient und dann irgendwann zu Jesus sagt, Maria hat die Beziehung. Maria, warum hilfst du nicht? Maria saß zu den Füßen von Jesus. Und Jesus, der dann sagte, Maria hat den guten Teil erwählt und das wird ihr nicht genommen werden. Diese Beziehung ist das, was der allererste Punkt ist, den Jesus will mit uns. Und Jesus verweist selbst auf sich als den Weg zum Gott, als den Weg, den wir gehen sollen, als die Beziehung zu ihm ist der Weg zu Gott. Das sagt Jesus selbst in Johannes Kapitel 14. Entschuldigung. Jesus verweist auf die Beziehung zu ihm selbst als der Weg zu Gott. Ich lese mal die Stelle, ich habe die wichtigsten Dinge auch nochmal in Rot markiert. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Das ist jetzt im Grunde der letzte Abend, beim letzten Abendmahl, kurz bevor Jesus dann eben in den Tod geht. Und die Jünger verstehen jetzt, dass es eben darauf hinausläuft. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Da bat Philippus, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnete ihm, ich bin schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeige uns den Vater? Jesus verweist hier im Grunde auf sich selbst. Eine Beziehung mit Jesus ist der Weg zu Gott. Das ist die zentrale Beziehung, die wir haben können, diese Beziehung mit Jesus. Thomas, der fragt, was ist der Weg, was ist die Wahrheit? Und Jesus sagt, ich bin es. Und Philippus, der durch Jesus Gott den Vater erkennen kann. Als zweiten wichtigen Punkt. Ich habe eine Passage, die ich gerne vorlesen will, die das Ganze sehr gut zusammengefasst aus dem Buch von Wayne Jacobson, Geliebt, wo es dann heißt, wo es genau um diese Stelle geht. Jesus wusste, dass sie verwirrt waren. Er wusste, dass sie diese neue Beziehung, die sie mit ihm und seinem Vater nach der Auferstehung haben konnten, nicht verstanden. Aber er drückte sich ganz einfach aus. Ihr kennt mich. Ich werde euch schon dorthin bringen. Beachten Sie, dass Jesus den Jüngern hier nicht sagte, was sie zu tun hatten, sondern er verwies auf die Person, die sie kennen mussten. Es geht ihm wieder um Beziehung. Bleibe bei mir und du wirst alles wissen, was du wissen musst. Ich werde es dir offenbaren. Ich werde es dir zeigen. Das ist die höchste Beziehung. Jesus selbst. die uns in die Wahrheit führt. Wenn ich jetzt die letzten zwei Male, also vor zwei Wochen und heute, über Beziehungen gesprochen habe, was einfach auch ein wirklichen Herzensanliegen von mir ist, glaube ich, dass auch Beziehung und Gemeinschaft eben kein Ersatz für Jesus, Gott und den Heiligen Geist als Quelle ist. Was ich gerade ja auch in der letzten Stelle, finde ich das nochmal ganz deutlich. Und man kann auch in der Welt eben gute Beziehungen leben, wenn man sich anschaut, Familien, Ehepaare, auch Menschen, die Jesus nicht kennen, haben eben oft gute Beziehungen. Und dann wird das aber eben quasi zum Sinn des Lebens, diese Beziehungen untereinander zu haben. Aber das sieht man zum Beispiel gerade, finde ich, ganz gut, jetzt bald wieder diese Umdeutung von Weihnachten als Familienfest. Im Grunde, dass das, als sei das der Sinn von Weihnachten und eben nicht die Geburt von Jesus. Und das finde ich nochmal wichtig, dass es keinen Ersatz gibt. Nur Gott kann den tiefen Mangel in unserem Innersten, den Wunsch nach Annahme, nach Liebe erfüllen. Nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist einfach das Allerentscheidende. Es gibt keinen Ersatz für diese Beziehung. Das ist die Beziehung, die allen anderen voransteht. Genau, und können gleich auch schon mal das Lobpreisteam auf die Bühne kommen und vielleicht kehrt gleich so ein bisschen schon mal ruhige Klaviermusik. Ich wollte gerne noch das Ganze nochmal so zusammenfassen und auch vielleicht einige Punkte nochmal nennen, die einige vielleicht angesprochen haben und dann so einen kleinen, diese Antwort zu Gott nochmal zu bringen. So, der erste Punkt: bist du mit jemandem unterwegs und vor allem bist du mit Gott unterwegs? Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie Gott vielleicht noch nicht kennen, noch nicht diese persönliche Beziehung haben oder vielleicht auch diese Beziehung nochmal wieder erneuern wollen und sagen wollen, boah, das wünsche ich mir wieder, da war ich schon mal weiter und ich wünsche mir wieder diese tiefe innere Beziehung mit Gott, dann ist das vielleicht der Punkt, wo ihr innerlich gleich für euch nochmal ein Ja zu Jesus, zu Gott nochmal bringen könnt. Lebst du in unguten Beziehungen? Bist du vielleicht von einem, hast du Beziehungen, wo dieses Pharisäertum eben im Mittelpunkt steht? Gibt es da Dinge vielleicht, was du nochmal vor Gott bringen willst? Oder welche Art von Gemeinschaft, die Jesus kreiert, hat dich persönlich besonders angesprochen? Die Annahme und Vergebung, die ich mit dem Beispiel des Zöllners. Die demütige Dienerschaft, die Beziehung über den Dienst, also eine Beziehung über den Dienst zu stellen. Wenn du da eben, wenn dich da was angesprochen hat, dann bitte Gott, dass er dich tiefer in diese Art der Beziehung hineinführt, dass er einfach den Weg ebnet und dass du zu ihm sagen kannst, Gott, ich wünsche mir das. Das ist das, wonach mein Herz verlangt. Und Gott verlangt es auch nach dieser Herzensbeziehung. Wie Jesus dann ganz zum Schluss sagt, eben, mich hat es vom Herzen verlangt, dieses letzte Abendmahl mit euch zu haben, diese Gemeinschaft mit euch noch einmal zu erleben, bevor ich den schweren Weg ans Kreuz gehe. Ja, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du einfach kommst mit deinem Geist, dass du Herzen berührst, dass wo dieser Punkt wichtig war für jemanden, in diese persönliche Gottesbeziehung reinzukommen. Dass du sie ziehst, dass du Menschen in deine Gegenwart führst. Dass du ihnen hilfst, ungesunde Beziehungen aufzugeben und in diese gesunden göttlichen Beziehungen hineinzukommen. Danke, Herr, für deine Gegenwart und dass du immer derjenige bist, der uns tiefer ziehen will, der uns in diese Beziehung hineinbringen will. Danke für deine Herrlichkeit, danke für deine Gegenwart und für deine Freundschaft. Amen. Wenn es Einzelne gibt, die das hinterher auch nochmal festmachen wollen, gibt es immer die Möglichkeit, in den Räumen nochmal Gespräch, ein Gebet zu haben, gemeinsam eben einmal im Eltern-Kind-Raum und einmal nochmal im Gebetsraum. Einfach wenn bestimmte Punkte einfach nochmal festgemacht werden, wenn ihr die nochmal festmachen wollt, einfach auch im Anschluss, dann besteht da eben die Möglichkeit zu.
Lass uns das in Anspruch nehmen. Lass uns einfach eine Minute Zeit kurz innehalten, stillhalten. Jesus ist hier. Er verlangt nach Beziehung mit uns, mit dir. Jetzt, in diesem Moment, möchte er dein Herz berühren, möchte vielleicht dir was sagen. Lass uns einfach einen Moment, während Kat im Hintergrund spielt, und lass Gott ganz persönlich zu dir sprechen. Sieh, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Jesus, du bist bald wieder hier und wir freuen uns. Aber du bist auch jetzt hier und du klopfst an. Du möchtest hineinziehen und möchtest mit uns essen, möchtest mit uns Gemeinschaft haben. Du möchtest zu uns sprechen, du möchtest, dass wir deine Stimme hören, du möchtest, dass wir zusammen sind und zusammen gehen. Danke. Ich bitte, dass du uns einfach ansprichst und dass das, was du zu uns gesprochen hast, durch die Predigt, durch den Lobpreiszeit und jetzt einfach durch deinen Geist, hilf uns, das nicht zu vergessen. Hilf uns, das richtig in uns wie Samen aufgehen lassen. Danke, dass du sagst, wenn wir in dir bleiben und du in uns, wir werden Frucht tragen. Die Samen werden aufgehen. Deine Gegenwart ist das Atmosphäre, die Atmosphäre, die wir brauchen, dass die Samen, die du in uns hineingelegt hast, dass die zur Frucht kommen, dass sie wachsen und dass sie kommen. Und das möchte ich euch mitteilen. Die Samen, ich glaube, das ist sogar ein Wort von Gott für uns heute Morgen. Die Samen, die Gott in dir persönlich hineingelegt hat, ob es Gaben oder Vision oder eine Verheißung, was er in dir hineingelegt hat, wie Ewald vorhin diese Samen in der Erde gepflanzt hat und dass es aufgehen sollte. Und wir haben darüber gesprochen. Die Atmosphäre, was wir brauchen, dass diese göttliche Samen, dass die aufgehen, dass die wachsen, dass die Frucht tragen, ist die Gemeinschaft und Beziehung mit Gott. In seiner Gegenwart, in der Beziehung mit ihm, in der Intimität, nah an seinem Herzen, wird seine Samen, die er in dir hineingelegt hat, die werden wachsen, sie werden Frucht tragen, die werden dich verändern. Und sie werden dein Leben zum Zeugnis machen. Ich möchte dich einfach mal, also jede persönliche in uns, einfach damit ermutigen, such sein Angesicht, such seine Gegenwart. Die anderen Sachen in der Welt, die uns beschäftigen, sind auch wichtig, aber sie sind nicht wichtiger als das, diese erste Liebe. Lass uns das suchen und diese Gegenwart, lass uns die Samen aufgehen lassen, indem wir suchen, indem wir Zeit wirklich täglich vielleicht sogar bringen, einfach mit ihm in seiner Gegenwart zu sein. Und dann, da haben wir die Atmosphäre und die Samen werden aufgehen und wir werden erstaunen, was Gott macht. In uns, durch uns, in unsere Familien, in unsere Arbeitsplätzen, überall, wo wir hingehen. Dann werden wir staunen vor Gott und er wird die Ehre bekommen. Denn es geht um ihn und sein Reich. Und alle Ehre sei Gott. Amen. Amen. Nur kurz, ganz am Ende ein paar Ansagen. Wir haben nach lautem, einer langen Zeit, wo wegen Corona, wo wir Pause machen mussten, wir haben diesen kommenden Freitag einen Anbetungsabend wieder. Und wir freuen uns, das zu machen. Es wird hier oben sein, auch so ein Anbetungsgottesdienst mit den verschiedenen hygienischen Regelungen. Aber es ist diesen kommenden Freitag, den 20.11. Ihr könnt anmelden online. Und das ist auch eine wunderbare Gelegenheit, einfach aufzutanken und in seiner Gegenwart zu sein, dass er Dinge wachsen lässt. Auch dazu kommt nächsten Sonntag, also in einer Woche, den Gottesdienst nächsten Sonntag, den 22. ist ein besonderer Gottesdienst, das ist der Open Doors Gottesdienst. Da werden wir Zeugnisse hören von Menschen, die in verfolgte Christen sind, die in Länder sind, wo Menschen leiden, nur weil sie Christen sind. Und Menschen, wie sie Gott erleben, trotz der Verfolgung. Wie sie Gott und sein Königreich und sein Licht, wie das durchbricht und was Gott tut, wo alles andere gefühlt ist dagegen. Und wir sehen, wie nichts kann Gottes Pflanze da zurückhalten. Nichts kann ihm zurückhalten. Also ich möchte euch ermutigen, einladen dazu, wirklich zu kommen, auch anzumelden zu kommen und lasst uns auch in einer Gebetszeit, in der Zeit so mit unseren Geschwistern und für unsere verfolgten Geschwister beten, dass wir ein Leib sind und dass wir stehen da zusammen. Genau. Und dann, es gibt auch wie immer die Möglichkeit zu spenden, eure Zehnten zu geben, online oder hier für die hier vor Ort sind, wenn ihr rausgeht da in den Beutel an der Tür. Online gibt es da die Möglichkeit über PayPal oder direkt über die Webseite von cfa-bielefeld.de könnt gerne das überweisen. Genau, da steht die Infos dazu auf der Leinwand. Hanno hat schon gesagt, es gibt Gebetsmöglichkeiten, für die Gebet nachher haben möchte im Mutter-Kind-Raum und auch in dem Gebetsraum. Und ich möchte gerne einfach abschließen mit dieses Segen, was Gott über uns ausspricht, dass er da für uns ist und dass er, ja, dass er diesen Segen, er ist zu uns gewandt, er sucht diese Beziehung mit uns. So. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Sein Angesicht ist zu dir gewandt. Und der Herr gebe dir Frieden. Danke für deinen Segen, Herr, für dein Wort, was du über uns aussprichst. Wir lieben dich. Amen. Ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren sonnigen Sonntag.